So, da sind wir noch einmal. Ich hoffe, ihr habt gut meditieren können. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt mit den anderen teilen, was ihr erlebt habt, oder nochmal nachfragen zur Ernüchterung und Erleichterung beim Sehen der Wirklichkeit. Ja. Bitte.
Du hattest gerade gesagt, dass ja, um mehr Frieden zu bekommen, so ein bisschen das Ich, sich vom Ich zu lösen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das Ich aufzulösen, vielleicht.
Ja, ein Bekannter sagte letzte Mal zu mir, die Würde des Menschen beginnt beim Ich. Und irgendwie kriege ich das gar nicht so vom Verständnis her aus dem Kopf, also weil ich den jetzt schon sehr hart fand, diesen Satz. Also
Welchen Satz? Dass die Würde des Menschen mit dem Ich beginnt?
ja. Oder im Gegenzug zu sich vom Ich zu lösen, also das passt ja auch nicht zusammen, oder?
Ja, gut, man weiß natürlich nicht, wie die Person das genau, also ich weiß es zumindest nicht, wie das genau gemeint war. Es wird ja oft in, sagen wir mal, nicht in nicht-buddhistischen Kontexten das Wort vielleicht anders gemeint, anders verwendet. Darum möchte ich da jetzt nicht
Ja.
irgendwie zu sehr miteinander vergleichen. Vielleicht war eher gemeint, ja, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht so gemeint, dass die Würde des Menschen mit der Ich-Illusion beginnt, von der wir hier sprechen. Weil da ist es ja eigentlich gewisserweise eher umgedreht, ne? Dass Würde oder jetzt absichtlich ein bisschen provokativ formuliert, die Würde der Selbstbestimmung beginnt damit, dass wir das Selbst als Illusion erkennen.
Schön gesagt, ja, danke.
Ja, weil das Selbst ist eben nicht selbstbestimmt entstanden, sondern wird uns aufgedrängt von den Nichtwissensgewohnheiten aus unserer Vergangenheit. Wir können uns nicht bewusst dafür entscheiden, nicht an ein Selbst zu glauben oder ohne das Ich-Gefühl weiterzuleben. Und also normalerweise, je stärker das Ich, je stärker an die Echtigkeit des Ichs geglaubt wird, desto eher kann das schon uns auch die Gelassenheit oder auch eben die Würde nehmen, wenn man Würde versteht mit einem sich selbst und anderen gegenüber würdevollen Verhalten. Ja, Herr Kemer hat mal schon gesagt, wenn man ein starkes Ich hat, dann ist man wie jemand mit großer Leibesfülle, der sich dann möglicherweise überall anstößt und wehtut, durch die engen Türen nicht durchpasst und so vielleicht, ne? Das ist nicht nichts mit Würde zu tun, sondern eher mit der erhöhten Verletzungsgefahr, die so ein intensiv geglaubtes Ich mit sich bringt.
Ich hätte noch eine Frage.
Bitte, Gunnar.
Ist das Ich-Konstrukt nicht hilfreich, wenn ich weiß, dass es nur ein Konstrukt ist? Und ist es eigentlich auch Dharma-gemäß? Weil ich weiß das ja, dass es nur ein Konstrukt ist.
Ja, ist immerhin schon besser, als es nicht zu wissen, aber es lässt sich auch auflösen. Aber vielleicht, du nimmst vielleicht Bezug auf, wieder auf den Begriff von Ich-Konstrukt aus irgendeinem anderen, vielleicht psychologischen Kontext. Und das muss man vielleicht aufpassen, wenn man das zu sehr für das selber hält, was in anderen Kontexten damit gemeint ist.
Ich meine damit, dass man ja eine Rolle einnimmt im alltäglichen Leben, so wie du auch jetzt als buddhistischer Mönch eine Rolle hast, die verknüpft ist mit Erwartungen der Zuhörer, dass du das Dharma ja
Ja, aber
alles weißt, ja.
das hat mit dem, was wir mit dem Ich-Gefühl meinen, ja gar nichts zu tun. Der Buddha hat ja auch die Rolle eines Belehrenden eingenommen, ohne dass er dafür den Glauben braucht, dass diese Rolle sein Ich ausmacht. Also
Ja,
du
okay.
verwechselst jetzt vielleicht das eine Rolle übernehmen und das Ich. Das ist nicht das Gleiche.
Okay. Der
Kommt auf die
Unterschied.
Absicht an, mit der man diese Rolle annimmt oder eben ob ein Glaube dahinter steckt, dass diese Rolle mein Selbst darstellt oder eben nicht.
Also ich weiß, dass das selbst sozusagen nichts Beständiges ist und dass es eben die fünf Khandhas sind, die kommen und gehen. Und dennoch entscheidet mein Ich ja zum Beispiel, ich setze mich jetzt hin zu meditieren, weil das ja dem Ziel, Dukkha-Freiheit näher zu kommen, hilfreich ist.
Ja, noch ist das
Ich
so. Noch
muss
ist
mich ja
das so, aber
entscheiden, ja.
noch ist das so, aber das kann sich auch noch ändern.
Aber wenn ich das nicht mache, dann erreiche ich das Ziel ja nicht.
Das stimmt. Aber um das zu machen, brauchst du nicht die Illusion eines Ichs, um diese Entscheidung zu treffen. Da, schon wieder hast du
Illusion.
zwei Dinge miteinander verglichen, also verstehst du, was ich meine? Entscheidung treffen ist nicht eine Funktion des Ichs. Drum ist das nicht adäquat zu sagen, wenn du das Ich aufgelöst hast, wirst du dich nicht mehr entscheiden für irgendwas.
Okay.
Aber aus der Perspektive des erlebten Iches erscheint uns alles, was wir in Verbindung mit dem Ich erleben, als ohne Ich gar nicht möglich. Das ist aber nicht der Fall. Ne, weil das so dicht verwoben ist mit unserem Erleben, haben wir eben das Gefühl, dass es gibt nur die ichhafte Version dessen. Aber wenn du das jetzt in der Übung mit den Khandhas, mit den Erlebensbausteinen ja auch schon gesehen hast, etwas, was sonst ganz eindeutig als mein Ich deklariert war, kann ich bei einer Beobachtung nochmal differenzieren als ja, wenn Aufgreifen, wenn Identifikation stattfindet, dann erlebe ich mich als die fünf Khandhas. Und wenn die Klarheit und die Weisheit steigt, dann werden diese fünf Khandhas als auch in einer ichlosen Version möglich gemacht. Und so ist das mit Entscheidungen, mit Absichten.
Okay.
Okay.
Ich brauche kein Ich, um mich zu entscheiden. Kein Ich-Konstrukt sozusagen.
Brauchst du nicht, nein.
Okay.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage, wenn ich darf.
Ja.
Bitte. Wenn ich, also ich entscheide. Ich gehe in die Natur und dann genieße ich in Achtsamkeit quasi, was auf mich zukommt, ohne jetzt so groß zu werten. Und dann entsteht Freude. Also ich freue mich an der Natur, auch an den Sinneseindrücken. Ist das jetzt dem Weg abträglich oder kann man auch sagen, dass das förderlich ist, weil es halt Zucker quasi Glücksgefühle produziert und Achtsamkeit trainiert, indem ich halt durch die Natur streife und achtsam beobachte? Käfer, Blüten, das genieße, erlebe.
Muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Ich würde schon sagen, dass es möglich ist, dass das auf dem Dhammaweg insgesamt förderlich ist. Ich würde es aber versuchen, nicht mit Achtsamkeit zu vermengen, diesen Begriff. Ja? Weil Achtsamkeit ist im Theravada-Buddhismus schon eindeutig definiert als die vier Achtsamkeitsgrundlagen, also konkrete Übungen mit Körper, Empfindungen, Geisteszuständen und Wirklichkeitsaspekten. Und da würde das, was jetzt eben landläufig so im modernen Kontext Achtsamkeit genannt wird, nicht unbedingt reinfallen, dass man einfach schöne Dinge erlebt, ja. Es mag aber trotzdem eine gewisse, vielleicht eher so eine Art Sammlungsübung sein, sich auf das zu konzentrieren, was im Hier und Jetzt stattfindet. Ja? Und die angenehmen, also natürlich sind auch Sinneseindrücke aus der Natur im Bereich der Sinnlichkeit, das, was wir an angenehmem über Auge, Ohr, Nase, Zunge und Körper erleben, da natürlich auch zuzuordnen. Aber es hat eine, wenn man so will, generell friedlichere Art als die sonstigen aufregenden Sinnesgenüsse, die wir sonst so konsumieren. Ja, weil einfach, wenn man in der Natur ist, sind die Eindrücke, die auf einen kommen, nicht so, dass es starke Gier auslöst oder das Schwinden dessen starke Ablehnung auslöst. Ne? Eher vielleicht so, dass man manchmal merkt, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo sitzt und da ist ein schöner Sonnenuntergang, dann klingt das klischeehaft mal nach einer wunderbaren Erfahrung. Aber wenn man dann in echt da sitzt, dann schaut man auf den Sonnenuntergang und schaut man und dann hat man jetzt schon eine Minute lang da drauf geschaut und dann beginnt der Geist schon vielleicht ein bisschen zappelig zu werden, zu sagen, so, und jetzt, was gibt es da jetzt sonst noch so? Und also wäre dann sogar möglich, da mit Achtsamkeit zu beobachten, wie der Geist trotzdem sprunghaft immer zum nächsten und zum nächsten weiter möchte. Ja? Aber wenn man da eine Friedlichkeit erlebt, dann eben zum einen, weil das schon eine gute, die ruhigere Version der sinnlichen Erfahrung ist und weil man möglicherweise es auch schafft, mit dem Geist mehr in der Gegenwart zu bleiben. Und dieses in der Gegenwart bleiben ist eine sinnvolle Übung, die jetzt eher den Samatha-Bereich zuzuordnen ist, die aber durchaus sinnvoll ist und dann auch zur Freude führen kann. Und am besten, man macht dann gleich noch was mit dieser Freude, dass man sie zur Ruhe werden lässt, zu einer gleichmütigen Gelassenheit, mit der man dann gut die Unbeständigkeit beobachten kann.
Danke.
Ich wollte noch mal, wie bin ich, was fragen.
Ja, bitte, du bist noch ziemlich leise.
Ja, merke ich. Ja,
Jetzt
ich
ist
wollte
besser.
noch mal zu, wie ich was fragen. Wenn ich dachte eigentlich, ich hätte mich entschieden, heute an dem Tag teilzunehmen, aber das war ich gar nicht. Aber wer hat das dann entschieden? Oder ja, das verwirrt mich etwas.
Ja, zu Recht verwirrt dich das. Vielleicht ist es grundsätzlich hilfreich, da ein bisschen was dazu zu sagen. Es macht es vielleicht einfacher, wenn wir sprachlich unterscheiden lernen zwischen einem Selbst und einem Ich. Das Selbst im Pali Atta ist das, was es überhaupt auf keinen Fall gibt. Drum sind alle Gebilde Anatta. Das sind Anicca, Dukkha und Anatta. Ja? Jetzt ist es natürlich so, dass alle Wesen, die noch nicht so weit sind wie der Buddha und noch nicht erwacht sind, dennoch mit so etwas wie einem Ich-Gefühl durch die Gegend laufen. Also das Gefühl haben, ich bin ich. Und dieses Ich bin ich wird manchmal zu einem Ich bin XY und ich bin dieses und jenes, aber immer steht davor dieses Subjekt. Ja? Jetzt, wie vorher auch schon gefragt wurde, im Normalfall erleben wir das dann so, ich möchte an dem Meditationskurs teilnehmen und das erleben wir dann also wie so eine zusammengeschweißte Einheit und als Nukleus der ganzen Erfahrung steht dieses Ich-Gefühl. Durch geduldiges Beobachten der Erfahrung, auch wenn sie noch von einem Ich-Gefühl begleitet ist, geht ja gar nicht anders. Ja, aber wenn man dennoch geduldig das eigene Erleben beobachtet, es eben auch geschickterweise, so wie wir das heute in der gemeinsamen Meditation gemacht haben, geschickterweise aufteilt in mundgerechtere Häppchen, sagt, jetzt schaue ich mir mal die Körperlichkeit an und dann das Empfinden und dann das Wahrnehmen. Und dann da an jedem Einzelnen immer wieder sehe, das ist nicht beständig, das ist nicht selbsthaft. Also ich verstehe, dass dieses Selbst wirklich einfach ganz und gar nicht anwesend ist. Also dass zum Beispiel in der Körperlichkeit nichts es selbst bleibt, während es abläuft, dann beginnt das nach und nach auf die Intensität dieses Ich-Gefühls als vermeintlicher Nukleus meines Erlebens abzufärben. Sprich, das beginnt weniger intensiv zu werden. Dass das jetzt für dich sich noch ganz echt und ganz intensiv anfühlt, ist das also überhaupt kein Widerspruch zum Dhamma, sondern genau eine Bestätigung, dass das die Position ist, von der aus wir alle Dhamma praktizieren sollen. Ja? Aber mit etwas Geduld, mit so einer Art Willigkeit, ganz, also so radikal wie nur irgendwie möglich umzudenken, lässt sich dieses Ich-Gefühl als etwas Konstruiertes entlarven. Dass wir merken, das Ich-Gefühl ist nicht das, was ganz von selber auf jeden Fall immer da ist, sondern das ist etwas, was erst gebastelt werden muss. Und etwas, das auch weniger gebastelt werden kann. Etwas, das verblassen kann.
Ist das selbst vergleichbar mit dem sogenannten Beobachter?
Nein, nein. Also ja, also in gewisser Hinsicht schon, weil eben, wenn man von dem Beobachter spricht, dann ist das nur so quasi ein Stellvertreterbegriff für dieses mysteriöse Selbst, an das wir glauben und das aber nirgends zu finden ist. Und so ist auch der Beobachter ein Konzept, an das wir glauben, der aber nicht zu finden ist. Es gibt keinen und es braucht keinen Beobachter. Also beobachten ist eine Funktion des Erlebens, die ganze Zeit stattfindet. Entweder auf die Blumen und Bäume da draußen richten oder auf ein Beobachten der Eigenschaften unseres inneren Erlebensprozesses.
Gut, danke.
Also das ist der große Knackpunkt. Da darf man sich ruhig ein bisschen Zeit lassen und lieber wirklich selber ordentlich verstehen und immer wieder hinterfragen und beleuchten, als sich da zu schnell der Buddha-Meinung anschließen und es dann vielleicht nicht wirklich in der Tiefe selber zu begreifen. Das Ich ist im Prinzip die Wahrnehmung, die unser Erleben von sich selbst hat. Also da geht es auch ganz viel darum, die Arbeitsweise von Wahrnehmung zu verstehen, wenn wir uns diesem Ich irgendwie annähern wollen. Die Kontinuität des Ichs ist Resultat der kontinuierlichen Wiederholung dieser Wahrnehmung Ich.
Ja, hallo, ich wollte mal das auf einen kurzen Punkt bringen. So, woran halte ich mich fest? Ich halte mich ja auch an einem Konstrukt Ich fest. Und ich brauche, glaube ich, keine Sorge haben, dass ich, wenn ich das abgebaut habe, dann zum Blumenkohl werde, um es mal ein bisschen sportlich auszudrücken. Also dieses Festhalten an dem Konstrukt Ich, das merke ich ja bei mir selber. Ich bleibe bei mir selber. Weil du das gerade sagtest, dass das eben ein sehr langer Prozess ist.
Ja, du bleibst bei dir selber.
Also jetzt, ja, jetzt bleibe ich also bei mir selber in meiner Empfindung, dass ich da das Konstrukt Ich, dass ich mich daran festhalte. so als Sicherheit oder als irgendwas, ja, ist ja, also ich lese es, ich höre es, es ist eine Illusion. Ich glaube sogar, es ist eine Illusion, aber das Umsetzen fällt schwer. Fällt mir.
Ja, ja, das ist echt, wenn ich was dazu sagen darf, ich glaube, das ist alles viel weniger persönlich, als wir glauben. Man hält daran fest, weil man noch nicht genug sich durch Einsicht vom Gegenteil überzeugt hat. Also das bisherige System wird so lange weitergeführt, bis wirklich die nötige Informationsmasse zu einem Umbruch geführt hat. Also wir müssen da gar nicht erst denken, ich habe da irgendwelche glühenden Entscheidungskämpfe vor mir oder sonst was, alles wesentlich unspektakulärer. Wir müssen einfach die Daten sammeln und auswerten und dann passiert das alles von selber. Einfach kontinuierlich, schön brav sozusagen, die Einsichtsübung zu machen, ist das Beste, was man machen kann. Und jede philosophische Beschäftigung mit dem Thema kann vielleicht als Inspiration den Prozess begleiten, ist aber nicht wirklich das, was den Umschwung bringt. Ja, weil ja gerade kein Selbst an der ganzen Geschichte beteiligt ist, ist es auch nicht eine Entscheidung einer obersten Selbstinstanz, die Illusion abzuschaffen.
Ja. Das war sehr hilfreich jetzt, danke.
So wie wir auch, wie man in der Sutta-Sprache auch sagen würde, die Asavas, die Einflüsse müssen zum Schwinden gebracht worden sein. Die Einflüsse, das sind, was immer wieder den Geist in den Nichtwissensmodus hineindrückt, einfach aus purer Gewohnheit, Ursache, Wirkung, Einflussnahme. Und erst wenn die Weisheit da mehr zu sagen hat als die Einflüsse aus der Vergangenheit, und dann dreht sich das um.
Ja, danke.
Also, mir hat heute der Satz wahnsinnig gut gefallen. Das war wieder mal so, in der Kürze liegt die Würze dieses, egal was wir nicht aufgreifen, dass man sich gar nicht so sehr immer so viel Sorgen machen muss, ob man das jetzt richtig gesehen hat oder das, weil es sind alles, wie du auch gerade gesagt hast, Angewohnheiten, und alles, was man sich mal angewöhnt hat, das kann man sich auf Dauer mit Geduld auch wieder abgewöhnen. Also das ist einfach so, dass man sich mit dem Wissen, dass das Gewohnheiten sind, die man sich abgewöhnen kann, dass man sich das einfach auch so immer vorhält. Alles das, was es einfach nicht ist, das ist es nicht. Das ist kernlos, das ist hohl. Und das ist, wenn man das nur ab und zu mal so richtig sich traut und da mal richtig radikal ist, dann spürt man, also das würde ich zum Gunnar sagen, das ist dermaßen erleichternd. Ich meine, das ist klar, dass man danach wieder zurückfällt, weil eine schlechte Gewohnheit über die unzähligen Leben, die man schon gelebt hat, die ist nicht einfach so wieder weg. Aber die Tatsache, dass man sich das so merkt halt, wie du gesagt hast, egal was man nicht aufgreift, das finde ich so, das stecke ich mir in die Tasche und das bleibt da drin, jedes Mal, wenn ich es brauche. Das sind einfach so Hilfsmittel, weil bis wir noch nicht so weit sind, braucht man einfach nur das Wissen, dass es Gewohnheiten sind, die leer sind und die man sich auch abgewöhnen kann. Also da fand ich wieder diesen Satz, ich weiß nicht, wo du ihn her hast, aber sowas von genial, dass dass man sich nicht so Sorgen machen braucht.
Wenn ich dich kurz unterbreche, das ist auch Teil der Erleichterung, dass es weniger wichtig wird, was wir erleben, weil wir uns erarbeitet haben, wie wir es erleben, nämlich ohne Aufgreifmodus oder mit vermindertem Identifikationsmodus, der bei kontinuierlicher Praxis immer weniger wird. Und das ist eigentlich die, also, oder wie soll man sagen, ein Teilaspekt dieser Gesamterleichterung und Befreiung ist, dass es einem immer mehr egal sein kann, was man erlebt, weil man es ohnehin nicht aufgreift, falls das Sinn. Während sonst ja viel von unserem Stress davon kommt, dass wir genau das erleben wollen, was wir glauben, was am besten zu erleben ist. Und das ist eine kleine Erleichterung, die auch in jeder Vipassana-Meditation sich zeigen kann. Gerade wenn man es gewohnt ist, eher so Ruhe-Meditation zu machen, die doch dann oft recht resultatorientiert ist. Na, jetzt, wie tief bist du gekommen und wie lang warst du in dem Jhana und so, was ja auch gut und wichtig sein kann in gewissen Praxiskontexten. Aber eine Erleichterung der Vipassana-Meditation ist, also sagt, jetzt schalte ich auf Beobachtung und muss mich nicht mehr um kümmern, was erlebt wird. Und das bleibt dann sozusagen übrig in diesem nicht aufgreifenden, entichten Zustand. Das, ja, woraus jetzt kein Ich gemacht wird, ist dann eigentlich relativ egal. Hauptsache, es wird kein Ich draus geben. Gut, dann wird das wohl das Schlusswort gewesen sein müssen, denn die Zeit ist wie alle Gebilde abgelaufen. Mir bleibt noch, mich herzlich zu bedanken bei Buddha e.V. Düsseldorf für die Einladung, für diesen schönen Nachmittag, und danke an alle, die auch über Zoom teilgenommen haben. Und ich wünsche euch eine immer gelingendere Praxis auf dem Weg zum radikalen Frieden der Ichlosigkeit und ein geschicktes Ausbalancieren der ernüchternden und erleichternden Kräfte auf dem Weg.
Danke, Bante.
Doch, ich höre dich und sehe dich. Alles gut.
Danke, danke für die Belehrungen, für das langsame Erblühen im Dhammafrieden.
Tschüss.
Tschüss.